SRF 3.
Nach der Gewalttat im deutschen Hanau. Die Behörden sprechen von einer zutiefst rassistischen Gesinnung des mutmaßlichen Täters. Dann die Überraschung des Fachmanns. Nach der Gewalttat in Hanau fragt sich der Experte Richard Gutjahr, warum solche Taten viele Menschen immer noch überraschen. Das Gedankengut sei im Internet ja frei zugänglich. Und nach der Ernennung des neuen UBS-Chefs. Nicht die Nationalität des Chefs sei wichtig, sondern seine Fähigkeiten, sagt UBS-Verwaltungsratspräsident Weber im Gespräch. Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler. Gestern Abend spät in der Stadt Hanau im deutschen Bundesland Hessen. Ein bewaffneter Mann schießt in zwei Shisha-Bars um sich und tötet 9 Menschen. Zu Hause hat er auch seine Mutter umgebracht und zum Schluss sich selbst. Nun ist klar, der Mann hat gezielt Menschen mit Migrationshintergrund als seine Opfer ausgesucht. Das sagte am Nachmittag der deutsche Generalbundesanwalt Corinna Heinzmann.
Alle 9 Menschen, die der Mann gestern Abend in der Innenstadt von Hanau erschossen hatte, hatten einen Migrationshintergrund. Das sagte der deutsche Generalbundesanwalt Peter Frank. Die Mehrheit davon waren türkische Staatsangehörige, wie die türkische Botschaft in Berlin bestätigte. Beim 10. Todesopfer handelt es sich um die Mutter des mutmaßlichen Täters. Ihre Leiche und die des mutmaßlichen Täters fand die Polizei nach der Tat in der Wohnung des Mannes. Der 43-Jährige hatte eine Internetseite, die Hinweise zum möglichen Motiv liefert. Generalbundesanwalt Peter Frank.
Auf der Homepage des mutmaßlichen Täters hatte er Videobotschaften und eine Art Manifest eingestellt, die neben wirren Gedanken und abstrusen Verschwörungstheorien aber eine zutiefst rassistische Gesinnung aufweisen.
Deswegen ermittle nun die Bundesanwaltschaft in dem Fall. Unter anderem gehe es jetzt darum, herauszufinden, ob der mutmaßliche Täter Mitwisser oder Unterstützer hatte. Die Gewalttat im Bundesland Hessen sorgte international für Bestürzung und Entsetzen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sagte, Rassismus sei ein Gift in der Gesellschaft, das Schuld an viel zu vielen Verbrechen sei.
Der mutmaßliche Attentäter von Hanau hat also eine eigene Homepage betrieben, auf der er seine rechtsextremen Verschwörungstheorien verbreitet hat. Auf YouTube war er offenbar mit eigenen Videos präsent. Er stand also ganz öffentlich zu seiner Gesinnung. Stellt sich die Frage, hat Deutschland ein Problem mit rechten Verschwörungstheoretikern? Medienredaktor Salvador Atasoy sprach darüber mit Richard Gutjahr. Gutjahr ist freischaffender Journalist und Spezialist für Hassreden im Netz und steht seit Jahren selbst im Visier von Verschwörungstheoretikern.
Nicht nur Deutschland hat ein Problem mit Verschwörungstheoretikern. Das mit dem Rechtsextrem würde ich so unterschreiben. Ich würde es aber gerne ergänzen wollen. Wir können dieses Phänomen nicht mehr allein Rechten oder auch Linken diesen Bezeichnungen zuschreiben. Meine Erfahrung aus den letzten 3 Jahren im Umgang mit solchen, Terroristen oder Wortterroristen, möchte ich es jetzt erstmal nennen, ist tatsächlich, dass sich da etwas Neues entwickelt hat, das sich nicht mehr nach den klassischen Rechts-Links-Muster erklären lässt.
Der mutmaßliche Attentäter von Hanau, der hat im Netz gepostet, hat eine eigene Homepage, da hat er seine Ansichten mit der Welt geteilt. Jetzt aus Ihrer Erfahrung, ist das jetzt ein Einzelfall, der überrascht, oder gibt es ganz viele solche Leute?
Ja, was mich wundert, ist immer die Überraschung sozusagen über die Überraschung. Will heißen, dass wenn so eine Bluttat geschieht, dass dann alle ganz verwundert sind und sagt, wo kommt das denn auf einmal her? Ich befasse mich in den letzten Jahren leidgeplagt selbst schon so ein bisschen mit dieser Szene und muss ganz einfach feststellen, das ist alles offen im Internet. Das ist noch nicht mal im Dark Web, sondern man braucht nur YouTube aufzumachen und die entsprechenden Schlagworte dort einzutippen. Und man trifft auf eine ganze Kloake aus Rechten, teilweise aber auch Linksextremen und wieder ganz anderen, nicht mehr zuzuordnenbaren Hassfantasien und extremistischen Gedankengut. Das letzten Endes immer wieder das gleiche Thema hat, die Überfremdung und die Umvolkung und dass irgendwelche geheimen Kräfte, eine Geheimregierung sozusagen, sich gegen das eigene Volk verschworen hat und letzten Endes direkt oder indirekt auch zur Gewalt aufruft und sagt, wir müssen einen gesellschaftlichen Umsturz herbeiführen.
Sie haben es gesagt, Sie kennen die Szene mittlerweile ein bisschen. Man spricht dann immer von Einzeltätern. Ist das nicht vielmehr irgendwie eine lose Bewegung, die sich über Internet irgendwie verbindet?
Eines müssen wir ganz klar festhalten, Spinner gab es immer. Das Problem ist nur, diese Spinner sind jetzt bewaffnet und mit Bewaffnung meine ich jetzt nicht irgendwelche Gewehre oder irgendwelche Pistolen, sondern damit meine ich die Vernetzung durch das Internet, durch Social Media und die Algorithmen, die diesen Menschen in die Hände arbeiten. Will heißen, wenn jemand also eine besonders krasse These formuliert, eine besonders extreme Position vertritt, dann wird das von den Algorithmen im Netz belohnt. Das heißt, dieser Mensch bekommt mehr Aufmerksamkeit. Und dieser Netzwerkeffekt, dieser Verstärkereffekt, der führt zu einer regelrechten Enthemmung der Gesellschaft. Man sieht, man ist nicht alleine mit seinen Vorurteilen und das triggert dann sozusagen immer krassere Positionen, weil das, was ich gestern gesagt habe, reicht nicht mehr, sondern muss man auch einen oben drauf setzen. Und irgendwann mal führen diese Worte dann auch zu Taten, Taten auf der Straße.
Sagt der deutsche Journalist Richard Gutjahr im Gespräch mit Salvador Attasoy. Zu Valerie Wacker, sie hat die Nachrichtenmeldungen. Der zweite Prozess gegen einen Klimaaktivisten in der Schweiz ist mit einem Schuldspruch zu Ende gegangen.
Das Genfer Polizeigericht hat ein Mitglied der Klimabewegung Break Free Schweiz zu einer Geldstrafe verurteilt, wegen Sachbeschädigung an einem Gebäude der Credit Suisse. Der Verurteilte hat im Oktober 2018 in einer Filiale der Credit Suisse mit roten Händen die Wände verschmiert und so gegen die Klimakrise demonstriert. Die Klimaaktivisten warfen der Bank vor, im großen Rahmen die Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Erdöl finanziert zu haben. Die Verteidigerin des Angeklagten hatte für einen Freispruch plädiert. Sie argumentierte, es handle sich um den Tatbestand des rechtfertigten Notstandes. Mit dieser Begründung hatte die Waadtländer Justiz im Januar in einem ähnlichen Fall einen Freispruch begründet.
Info 3 Abend.
Der neue Chef der UBS kommt also aus den Niederlanden. Ralf Hamers heißt der Mann, der bis jetzt an der Spitze der niederländischen Bank ING war. Heute Vormittag wurde Hamers vorgestellt. Nach dem Medientermin hatte Wirtschaftsredaktor Jan Baumann Gelegenheit, mit UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber zu sprechen. Hier einige der wichtigsten Fragen, die er ihm stellen konnte.
Herr Weber, Sie sind jetzt seit 2012 Verwaltungsratspräsident der UBS. Warum ist es Ihnen nicht gelungen, in dieser langen Zeit jemanden zu finden, intern, für die Neubesetzung des Chefpostens?
Nun, es geht ja darum, dass wir die beste Person finden, die die Bank führen kann. Und der Verwaltungsrat hat sich sehr viel Mühe gemacht, sowohl interne als auch externe Kandidaten zu evaluieren. Wir haben den Prozess vor fast 15 Monaten begonnen. Wir haben sehr intensiv uns mit allen Executives im Haus, aber auch mit externen beschäftigt. Und am Schluss war es einfach so, dass ein sehr erfahrener Executive, Ralf Hamers, die Nase vorne hatte in diesem Rennen. Er führt eine ähnlich große Bank, die eine global systemrelevante Bank ist. Er hat unheimlich viel Erfahrung im globalen Bankgeschäft. Und damit war er relativ klar mit einem Leistungsausweis unterwegs, den wir unsere internen Kandidaten in der Form noch nicht haben. Also es ist nicht so, dass UBS mangelt an internen guten Leuten. Aber der CEO-Job ist ein spezieller Job. Und hier war es so, dass die Erfahrung eines CEOs, der global über 7 Jahre ein Institut geführt hat, am Schluss ein wichtiger Teil der Entscheidung war.
Anderes Thema, die Chefsaläre. Bekommt der Neue gleich viel wie der alte Chef?
Der Neue wird so viel verdienen, wie er leistet, und auch Sergio Ermotti hat nicht zu Beginn seiner Amtszeit dasselbe Gehalt gehabt, was er jetzt in den letzten Jahren hatte. Sergio Ermotti fing eindeutig im einstelligen Bereich an, und beim neuen CEO werden wir uns seine Leistung anschauen. In diesem Jahr wird er weitestgehend eigentlich hinter Sergio Ermotti versuchen, die Bank besser zu verstehen. Er wird ein Onboarding machen. Er wird, wie ich damals, als ich in die Schweiz kam, eine Helvetisierung durchlaufen müssen, indem er die Bank in ihrer Komplexität, aber auch in der regionalen Verankerung in der Schweiz kennenlernt.
Man hat es heute an der Medienkonferenz gespürt. Sergio Ermotti fällt es nicht einfach leicht, den Chefposten abzugeben. Wird er Ihr Nachfolger in 2 Jahren?
Das ist überhaupt nicht in der Diskussion zurzeit, weil wir werden die Nachfolge für den Chairman frühestens, wenn der neue CEO fest im Sattel sitzt, dann im Jahr 2021, also 2021, beginnen mit dieser Frage.
Ein Thema, das auch interessiert ist, wie schweizerisch ist die UBS noch? Nun könnte man ja sagen, mindestens ein Top-Posten sollte von einer Schweizerin oder einem Schweizer besetzt sein, also an der Spitze des Verwaltungsrates, an der Spitze der Konzernleitung mindestens Eine Person mit Schweizer Pass würde auch für Amorti sprechen als ihren Nachfolger.
Wenn Sie sich die Schweizer Bank anschauen, sowohl der Chairman als auch der CEO der Schweizer UBS sind Schweizer. Insofern haben wir insbesondere in dieser ja 20.000 Mitarbeiter umfassenden Bank einen absoluten Schweizer Inhalt. Und die Schweiz ist unser wichtigster Heimatmarkt. Es gibt keine international erfolgreiche Bank, die nicht erfolgreich ist am Heimatmarkt. Und aus dieser Stärke der Schweiz ziehen wir auch letztendlich das Vertrauen und das Selbstvertrauen für unsere internationalen Geschäfte. Hier ist es einfach so, dass wir in der Spitze der Bank die Expertise brauchen, die eine globale Bank braucht. Und das machen wir weniger an dem Pass fest, oder zumindest nicht an dem Nationalitätenpass, sondern an dem UBS-Pass. Und diesen UBS-Pass muss Ralf Hammers sich noch verdienen.
Sagt UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber auf die Fragen unseres Wirtschaftsredaktors Jan Baumann.
Info 3 Abend.
Der frühere FIFA-Generalsekretär Jérôme Valcq hat gut gelebt. Monatelang soll er beispielsweise in einer Luxusvilla gelebt haben. Die Miete hat ein Medienunternehmer aus Katar bezahlt. Unter anderem deswegen hat die Schweizer Bundesanwaltschaft Anklage gegen Valcq und drei weitere Männer erhoben. Codine Vincenz.
In einem Haus mit stolzen 438 Quadratmetern Wohnfläche in Porto Cervo an der mondänen Costa Smeralda auf Sardinien. Hier durfte Jérôme Valcq, so schreibt es die Bundesanwaltschaft in ihrer Anklage, gratis wohnen. 18 Monate lang, bis die FIFA ihn im Zuge der Korruptionsaffäre um die Vergabe von Weltmeisterschaften und Fernsehrechten freistellte. Geschenkt wurde Valcq der Aufenthalt vom katarischen Geschäftsmann Nasser Al-Khelaifi, der auch Präsident und Besitzer ist des französischen Fußballclubs Paris Saint-Germain. Vor allem aber ist Khelaifi Medienunternehmer in Katar und sein Unternehmen erhielt von der FIFA die Fernsehrechte zugesprochen für die Weltmeisterschaften in dem arabischen Land 2022. Hier sieht die Bundesanwaltschaft einen Zusammenhang und noch für andere FIFA-Turniere soll Valcq seinen Einfluss geltend gemacht haben, damit die Medienrechte an ihm genehme Partner vergeben werden. Valcq habe sich deshalb bestechen lassen, kommt die Bundesanwaltschaft zum Schluss, und sich der ungetreuen Geschäftsbesorgung schuldig gemacht. Dem katarischen Medienunternehmer und einem dritten Geschäftsmann werfen die Schweizer Behörden vor, den FIFA-Funktionär zu seinen Taten angestiftet zu haben.
Wir kommen nochmals zu Valerie Wacker. Die UNO hat die Türkei aufgefordert, mehr syrische Flüchtlinge aufzunehmen.
Angesichts des Konflikts im Nordwesten Syriens hat der Leiter des UNO-Flüchtlingshilfswerks Ankara aufgefordert, den meisten gefährdeten Menschen Sicherheit zu gewähren. Im Gebiet um Idlib kämpfen syrische Regierungstruppen mit Hilfe Russlands gegen Aufständische, die teilweise von der Türkei unterstützt werden. Laut der UNO sind inzwischen fast 1 Million Menschen vor den Kämpfen geflohen, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. In der Türkei befinden sich bereits rund 3,7 Millionen Flüchtlinge aus Syrien. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 11.193 Punkten, minus 0,6%. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu einem Franken 0,615 gehandelt, der Dollar zu 98,23. Das Wetter: in der Nacht im Norden vorübergehend nass und windig, morgen ziemlich sonnig im Norden um 9, im Süden 17 Grad.
So viel Info 3 für heute Donnerstag, produziert von Corinna Heinzmann und Patrick Seiler. Für die Nachrichten war Valerie Wacker zuständig. Wir wünschen einen schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.